Wie überzeugend ist Biden als Law-and-Order-Politiker?
Nun, das hängt natürlich davon ab, was für Maßstäbe man anlegt, aber er ist durch die Ereignisse, die Sie eben der Anmoderation nannten, nämlich diesen Anstieg der Mordraten in den Städten, die fast immer von seiner Partei kontrolliert werden, politisch unter Druck. Und deswegen hat er jetzt entschieden, dass diese Städte oder die Bundesstaaten, in denen sie liegen, aus dem Corona-Hilfspaket insgesamt 350 Milliarden Dollar, da können sie Mittel nehmen, um die Polizeiarbeit zu stärken, auch um mehr Polizei einzustellen, aber auch um Antigewaltprogramme zu unterstützen. Also es ist eine Mischung aus Prävention und verstärkter Polizei. Und das gibt wieder, dass Biden in seiner eigenen Partei unter Druck ist. Da gibt es die Gruppen eben um Black Lives Matter und andere, die die Polizei eher in den Mitteln kürzen wollen. Und es gibt eben die Lokalpolitiker, aber auch Biden selber, die alarmiert sind aufgrund der hohen Mordrate. Und das kommt bei Wahlen nicht gut an. Also Biden ist da ein bisschen zerrissen.
Sie haben es angesprochen, es gibt immer noch diese Stimmen in der Demokratischen Partei, die fordern, defund the police, also der Polizei eher Geld zu streichen. Wie wird das bei denen ankommen, was Biden da jetzt vorhat?
Ja, bei denen kommt es natürlich nur zum Teil gut an, wobei einige der Maßnahmen, was also die Haushaltsumschichtung angeht, in einigen der Kommunen, die Polizei ist auch in den USA wie in Deutschland kommunale und Landesangelegenheit, da wird es in einigen Gemeinden, wo die progressiven Demokraten stark sind, wie etwa in Washington D.C., wird es zum Teil gemacht. Aber insgesamt, dass man also jetzt wieder Mittel zur Neueinstellung von Polizei über die Zahlen hinausgehen, die vor der Pandemie für die Polizei gearbeitet haben, ist dort natürlich nicht beliebt, weil es geht nicht in Richtung strukturelle Reform. Aber wie gesagt, Biden kämpft auch gegen die Republikaner, die sich ein bisschen zurücklehnen und sagen, die gesetzgeberische Reform, die also Biden angemahnt hat zum Jahrestag der Tötung von Floyd Ende Mai, die ist nicht gekommen, weil es im Senat keine Mehrheit dafür gibt. Deswegen muss er jetzt sozusagen anders agieren und ihm bleibt nichts anderes übrig, als auf diese drastisch gestiegenen Mordzahlen, die fast alle durch Schusswaffen auch herbeigeführt werden, zu reagieren.
Jetzt geht es ja eigentlich nicht nur unbedingt um mehr Polizisten, sondern vielleicht um besser Ausgebildete. Das haben ja diese ganzen Fälle unter anderem der von George Floyd gezeigt. Das sind ja teilweise Polizisten, die keine sehr gründliche Ausbildung haben und auch nicht wirklich gut überprüft werden auf ihre Einstellungen. Tut sich denn da was?
Ja, ich denke, es gibt Konsens auch zwischen den beiden Parteien, dass die Polizeiausbildung geändert werden muss, dass zum Beispiel bestimmte Festnahmepraktiken wie dieser Würgegriff, der auch dann zum Tod von George Floyd geführt hat oder andere, dass man also Hausdurchsuchungen gleich bewaffnet in Haus stürmen darf, ohne vorher zu klopfen. Und da gibt es einen gewissen Konsens, dass das Training verändert wird, auch dass Deeskalation in der Ausbildung stärker betont wird, auch wie man nicht sofort von der Schusswaffe Gebrauch macht. Die Knackpunkte sind eher bei Fragen der Haftung. Teile der progressiven Demokraten wollen, dass individuelle Polizisten nicht nur strafrechtlich belangt werden können. Das ist klar. So würde ja auch der Mörder von George Floyd verurteilt. Aber es geht um die zivilrechtliche Haftung. Und da blockieren die Polizeigewerkschaften und mit ihnen die Republikaner und sagen, das wollen wir nicht, dass individuelle Polizisten für ihre getroffenen Entscheidungen zivilrechtlich verklagt werden können, sondern allenfalls, dass man die Polizeibehörde auch Schadensersatz verklagen kann. Solange aber kein Gesetzentwurf da ist, der hier beide Seiten zufriedenstellt, werden auch die konsensualen Bereiche können eben gesetzgeberisch nicht verabschiedet werden. Das ist das Dilemma.
Apropos Dilemma, Sie haben schon angesprochen, die meisten Tötungsdelikte werden mit Schusswaffen begangen und darum geht es ja auch, den Zugang zu Schusswaffen zu begrenzen. Aber da sind ja die Republikaner strikt dagegen und fordern weiterhin, dass jeder das Recht haben soll, eine Waffe zu haben und zu tragen. Sehen Sie da irgendwelche Bewegungen?
Ich sehe da wenig Bewegungen, weil das natürlich auch ein Verfassungszusatz ist, der bis jetzt von den Gerichten immer so interpretiert wird. Also der sogenannte zweite Verfassungszusatz, dass dieses Recht, Waffen zu tragen, eben ein Verfassungsrecht ist, das ähnlich hoch rangiert wie Meinungsfreiheit und ähnliche Dinge. Und eine Verfassungsänderung ist da nicht möglich. Ich denke, da gibt es Zustimmung höchstens dafür, dass so die sogenannten Background-Checks, also den Hintergrund des Waffenkäufers, eine Woche lang zu checken, bevor er die Waffe bekommt, dass es da Bewegung geben könnte. Aber die Republikaner wissen, dass immer noch sehr viele Menschen in ihren Gebieten, wo sie stark sind, also im ländlichen, kleinstädtischen Raum, wo auch nicht so viel Waffengewalt passiert, dass sie dieses Besitzrecht nicht einschränken wollen. Und es, solange sich das an der Wahlurne für die Republikaner auszahlt, in ihren Hochburgen, sehe ich da relativ wenig Bewegung.